Du kennst das sicher, oder? Wenn wir uns religiösen Texten oder antiken heiligen Schriften nähern, dann bringen wir ja immer so eine ganz bestimmte Erwartungshaltung mit.
Oh ja, absolut. Wir suchen nach etwas Erhabenem.
Genau, nach klarer moralischer Führung. Im Grunde betrachten wir diese Texte oft als, als so eine Art Bedienungsanleitung für ein gelingendes Leben.
Mhm. Ein Handbuch sozusagen.
Richtig. Man schlägt die Seite auf und erwartet, dass einem da direkt das strahlende Licht der Weisheit und so ein makelloser moralischer Kompass ins Gesicht scheinen.
Und wenn wir dieses Licht dann nicht sofort finden, dann neigen wir dazu, den Text entweder krampfhaft irgendwie umzudeuten, also bis er in unser vorgefertigtes Raster passt.
Ja, oder wir werfen ihn frustriert komplett über Bord, ne? Weil er eben unsere Erwartungen an so ein perfektes, göttliches Lehrbuch völlig enttäuscht.
Genau das ist das Problem.
Und ganz ehrlich, nichts, absolut nichts könnte diese Frustration besser illustrieren als das Buch Hiob.
Oh ja, das Paradebeispiel.
Wenn man diesen Text völlig unvorbereitet liest, also mit der Erwartung auf moralische Erbauung, dann fühlt man sich fast, als hätte man aus Versehen so ein Boulevard-Skandalblatt aus der Antike aufgeschlagen.
Es ist wirklich heftig, wenn man mal drüber nachdenkt.
Es ist geradezu schockierend. Die Prämisse allein, Gott sitzt da im Himmel und fragt scheinbar so eine finstere Gestalt, also den Satan, was auf der Erde eigentlich so vor sich geht.
Mhm. Wie so ein Status-Update.
Ja, und dann lassen sie sich auf eine geradezu makabre Wette ein. Und der Einsatz? Das Leben, die Familie und die Gesundheit eines völlig unschuldigen Menschen.
Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Total. Gott lässt zu, dass Hiobs gesamter Besitz vernichtet wird, alle seine Kinder sterben in einem einzigen Moment. Und später, das ist ja der Hammer, gibt er sogar unumwunden zu, dass er Hiob ohne jeden Grund ruiniert hat.
Diese ersten Kapitel, die zwingen einfach jeden Leser, der an einen guten, gerechten Gott glaubt, sofort in eine massive kognitive Dissonanz.
Absolut. Und es wird ja im Laufe der Geschichte auch nicht besser, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Da sitzt Hiob nun, hat alles verloren, kratzt sich mit einer Tonscherbe im Staub die eitrigen Wunden auf und fleht schlichtweg um eine Erklärung. Er bettelt quasi. Warum passiert mir das?
Er will einfach nur wissen, welches Verbrechen er begangen haben soll.
Genau. Und was macht Gott? Er hüllt sich über fast das gesamte Buch in absolutes Schweigen.
Einfach Funkstille.
Und als er dann ganz am Ende endlich auftaucht, da beantwortet er unglaublich nicht eine einzige von Hiobs Fragen.
Nicht eine.
Stattdessen hält er da diese gewaltige, geradezu einschüchternde Rede aus einem Sturm heraus. Und im Grunde sagt er nur, ich habe das Universum erschaffen und du nicht.
Ja, eine ziemliche Machtdemonstration.
Er schwadroniert über wilde Tiere und mythologische Monster, also den Behemoth und den Leviathan. Und ganz am Schluss gibt der Hiob einfach neuen Reichtum und eine neue Familie.
Ohne Entschuldigung?
Ohne eine einzige Silbe der Entschuldigung. Keine Begründung, nichts. Da drängt sich einem doch unweigerlich der Gedanke auf, wenn das ein historischer Tatsachenbericht über den Charakter Gottes ist, dann ist dieser Gott unberechenbar, grausam und zutiefst problematisch.
Wenn man mit dieser Prämisse herangeht, also dass man hier eine direkte psychologische Blaupause Gottes vor sich hat, dann landet man unweigerlich in einem unlösbaren theologischen Schlamassel.
Ein riesiges Schlamassel. Und damit willkommen zu unserem heutigen Deep Dive.
Hallo zusammen.
Wir haben heute ein wirklich faszinierendes Vorlesungsskript vor uns. Es stammt von Dr. John Walton, einem Experten für das Alte Testament und dessen altorientalischen Kontext. Das Skript heißt Session 26, Gott im Buch Hiob.
Ein sehr spannendes Dokument, ja.
Walton setzt genau bei diesem Schockmoment an, den wir gerade beschrieben haben. Und er argumentiert im Grunde, dass unsere gesamte Verwirrung auf einer falschen Fragestellung beruht, richtig?
Genau. Er sagt quasi, dass wir mit der falschen Brille an den Text herangehen. Wenn wir Hiob lesen, fragen wir uns instinktiv, ist dies Gottes Offenbarung seiner selbst?
Also zeigt Gott uns hier 1:1, wie sein Charakter beschaffen ist?
Richtig. Und Walton schlägt vor, den Fokus hier mal radikal zu verschieben. Anstatt zu fragen, ob das Gottes Selbstoffenbarung ist, müssen wir fragen, was offenbart dieses Buch über Gott?
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln, denn es klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen wie, naja, wie juristische Haarspalterei.
Ja, das könnte man denken. Aber es verändert die gesamte Art und Weise, wie wir den Text konsumieren.
Inwiefern?
Um dieses scheinbar widersprüchliche Verhalten Gottes aufzulösen, müssen wir laut Walton anerkennen, dass Gott in diesem spezifischen Buch eine literarische Figur ist.
Okay, wow, eine literarische Figur.
Ja. Der Autor hat diese Figur rhetorisch geformt und nutzt sie als Werkzeug, um extreme philosophische Grenzfälle zu untersuchen. Gott agiert in diesem Narrativ also auf derselben konstruierten Ebene wie Hiob, seine Frau, seine Freunde oder eben die Monster, Behemoth und Leviathan.
Das ist natürlich ein gewaltiger Schritt, oder? Von der Vorstellung einer wörtlichen, historischen Chronik abzurücken und Gott wie eine Figur in einem Theaterstück zu behandeln.
Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, ja.
Nehmen wir mal direkt diese Eröffnungsszene her, diesen himmlischen Rat. Gott sitzt da und fragt den Satan: Wo kommst du her? Hast du meinen Knecht Hiob gesehen?
Mhm.
Wenn man das als Reportage liest, dann wirkt Gott da plötzlich so seltsam unwissend. Er braucht offenbar Berichte von seinen Untergebenen, fast wie so ein überforderter CEO, der beim wöchentlichen Meeting die Verkaufszahlen erfragen muss, weil er selbst den Überblick verloren hat.
Ja, genau dieses Bild drängt sich da auf. Aber das antike Publikum, das hätte diese Szene völlig anders dekodiert. Walton erklärt in seinem Skript sehr detailliert den historischen Kontext des alten Orients.
Was genau meint er damit?
Die Menschen damals dachten in ganz bestimmten kulturellen Bildern. Und ein sehr gängiges Motiv in der damaligen Literatur war der sogenannte himmlische Hofstaat.
Ah, okay.
Die Götterwelt wurde analog zu einem irdischen Königshof strukturiert dargestellt. Ein König in der Antike beruft seine Minister und Funktionäre ein, um sich Berichte aus den Provinzen erstatten zu lassen. Der Autor des Hiobsbuches nimmt also dieses allgemein bekannte kulturelle Setting und platziert seinen Gott genau in diese königliche Rolle.
Verstehe. Die Fragen, die Gott da stellt, die entspringen also keiner tatsächlichen Unwissenheit. Es ist schlichtweg das literarische Protokoll dieses spezifischen Genres.
Exakt. Gott fragt nach dem Bericht, um die Szene aufzubauen und den Dialog mit dem Ankläger, also dem Satan, zu initiieren.
Es ist also ein reiner Plotmechanismus.
Ganz genau. Überleg mal, wenn man ein Theaterstück besucht und der König auf der Bühne fragt, wer an der Tür geklopft hat, dann geht man als Zuschauer ja auch nicht davon aus, dass der Schauspieler schwerhörig ist.
Stimmt, das wäre absurd.
Es dient einfach der Handlung. Die scheinbaren Schwächen in Gottes Charakter in den ersten Kapiteln sind laut Walton keine theologischen Aussagen über seine Allwissenheit. Es sind dramaturgische Notwendigkeiten, um die Bühne für das eigentliche Thema des Buches vorzubereiten.
Gut, okay. Das kann ich nachvollziehen, dass diese himmlische Konferenz so ein literarisches Konstrukt ist. Aber das bringt mich zu einem viel massiveren Problem.
Welches meinst du?
Naja, wenn diese ganze Szene eine Bühne ist, auf der ein philosophisches Problem verhandelt wird, warum muss der Autor dann zu einem so unfassbar grausamen Mittel greifen?
Hartes, extreme Leid.
Ja. Hiobs Leid ist grenzenlos. Wenn es nur ein literarisches Gedankenexperiment ist, hätte der Autor doch auch einfach schreiben können, dass Hiob eine schlechte Ernte hat. Oder er verliert ein paar Ziegen.
Mhm. Das wäre deutlich harmloser gewesen.
Eben. Die totale Auslöschung seiner Existenz und seiner Familie, das wirkt selbst für eine fiktive Geschichte extrem sadistisch.
Was hier wirklich faszinierend ist, und das arbeitet Walton sehr schön heraus, um diese Radikalität zu verstehen, müssen wir uns ansehen, welche spezifische Frage in dieser himmlischen Szene eigentlich aufgeworfen wird.
Okay.
Der Ankläger behauptet ja nicht, dass Hiob heimlich ein böser Mensch sei. Seine Anklage ist viel subtiler und gefährlicher. Er fragt: Dient Hiob Gott umsonst?
Ah, er unterstellt also, dass Hiobs Frömmigkeit reine Berechnung ist?
Genau. Eine Transaktion. Gott beschützt ihn, Hiob betet ihn an. Eine klassische Win-Win-Situation.
Weißt du, beim Lesen von Waltons Notizen zu genau diesem Punkt kam mir eine Analogie in den Sinn. Das erklärt vielleicht dieses Ausmaß der Zerstörung.
Lass hören.
Es hat mich an den Aufbau eines rigorosen wissenschaftlichen Experiments erinnert.
Oh, guter Vergleich.
Wenn du in einem Labor beweisen willst, dass eine ganz bestimmte Variable eine chemische Reaktion auslöst, dann musst du alle anderen externen Einflüsse vollständig eliminieren. Du musst die Variablen isolieren.
Richtig.
Und Walton argumentiert hier ähnlich. Wenn wir Hiobs wahre Motivation testen wollen, also seine Liebe zu Gott unabhängig von materiellen Segnungen, dann müssen wir logischerweise alle anderen Gründe für seine Treue entfernen.
Exakt so ist es. Stell dir vor, der Autor hätte Hiob nur seinen Reichtum genommen, aber seine Familie verschont. Die Variable wäre nicht rein isoliert. Leser und Kritiker würden sofort einwenden, naja, natürlich hält er an seinem Glauben fest. Das Wichtigste im Leben, seine Kinder hat er ja noch. Geld ist nicht alles.
Ja, klar. Oder stellen wir uns mal vor, Hiob verliert Reichtum und Familie, bleibt aber körperlich völlig unversehrt.
Dann hieße es, er hängt an seinem eigenen Leben. Solange er gesund ist, wird er Gott nicht verfluchen.
Genau. Um diese toxische Unterstellung, also dass Liebe zu Gott immer nur eine Reaktion auf Bestechung ist, unwiderlegbar auszuräumen, musste der Verlust in diesem literarischen Experiment total sein. Es durfte absolut nichts Positives mehr in Hiobs Leben geben, an das er seine Treue hätte knüpfen können.
Die Versuchsanordnung verlangte das absolute Extrem. Ja? Und diese Laboranalogie verdeutlicht perfekt, warum wir Gottes Handeln in der Geschichte eben nicht als Vorlage für sein Handeln in der Realität verstehen dürfen.
Weil es gar nicht um ein echtes Experiment geht.
Genau. Es geht bei diesem radikalen Setup gar nicht darum, dass Gott ein Experiment durchführt, weil er selbst Zweifel an Hiobs Motiven hätte. Gott leidet in dieser Geschichte nicht an einem Informationsdefizit. Er weiß ganz genau, wie Hiob tickt.
Das bedeutet also, dieses gesamte Konstrukt, die Wette, das massive Leid, das ist alles nicht für Gott inszeniert, es ist ausschließlich für uns.
Für das Publikum.
Exakt. Der Autor treibt die Situation auf die absolute Spitze, um uns Lesern Antworten auf die Fragen zu liefern, die uns umtreiben.
Also Fragen wie, interagiert unschuldiges Leid mit der Gerechtigkeit Gottes?
Richtig. Es ist ein Stresstest für die menschliche Theologie. Und um diesen Test valide zu machen, brauchte der Autor dieses extreme, schonungslose Setup. Wir betrachten hier den typischen Werkzeugkasten der antiken Weisheitsliteratur.
Okay, aber an dieser Stelle könnte man als Hörer jetzt vielleicht leicht skeptisch werden, oder?
Inwiefern? Man könnte einwenden, naja, das ist ja alles schön und gut für ein uraltes, etwas unheimliches Buch aus dem Alten Testament. Wir deklarieren die problematischen Stellen jetzt einfach mal bequem als literarische Fiktion, um Gott aus der Schusslinie zu nehmen.
Ah, ich verstehe. So als Ausrede.
Genau. Aber, und hier wird es wirklich interessant, Walton liefert in seinem Skript den Beweis, dass diese Methode alles andere als ein isoliertes Phänomen ist. Also dieses Überzeichnen von realistischen theologischen Konflikten mit extremen, fast grotesken Elementen.
Stimmt. Wir finden exakt dieselbe rhetorische Strategie im Neuen Testament wieder. Walton zieht da eine wirklich brillante Verbindung zu den Gleichnissen Jesu.
Das hat bei mir beim Lesen echt den Schalter umgelegt.
Jesus griff regelmäßig auf genau diese altorientalische Tradition zurück. Er hat extreme literarische Figuren erschaffen, um komplexe Aspekte über das Reich Gottes zu illustrieren.
Und wir lesen diese Gleichnisse andauernd, ohne auch nur eine Sekunde über die Absurdität der Details zu stolpern, weil wir instinktiv wissen, wie das Genre funktioniert.
Hast du ein Beispiel aus dem Skript?
Ja, Walton verweist etwa auf Lukas 16, das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Da haben wir diesen Manager, der kurz vor seiner Entlassung steht. Und was macht der? Er fälscht die Bilanzen seines Chefs und schreibt Schuldscheine um, um sich bei den Kunden für die Zukunft einzuschmeicheln.
Ein handfester Betrüger.
Absolut. Und der Meister in der Geschichte, also eine Figur, die in Gleichnissen ja oft eine gottähnliche Position einnimmt, der lobt diesen Manager am Ende für seine Gewitztheit.
Das ist eigentlich unfassbar.
Eben. Aber niemand von uns käme jemals auf die absurde Idee, daraus die theologische Lehre zu ziehen, dass Gott Wirtschaftskriminalität, Betrug und Vetternwirtschaft gutheißt.
Natürlich nicht. Wir trennen automatisch zwischen dem Mechanismus der Geschichte und der eigentlichen Kernbotschaft. Jesus nutzt das schockierende Verhalten des Verwalters, um einen Punkt über Entschlossenheit und kluge Vorsorge für die Ewigkeit zu machen.
Die Figur selbst ist also eine Karikatur.
Genau. Walton führt auch das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg aus Matthäus 20 an. Ein Landbesitzer zahlt Arbeitern, die nur in der letzten kühlen Stunde des Tages gearbeitet haben, exakt denselben Tageslohn wie jenen, die 12 Stunden in der sengenden Hitze geschuftet haben.
Wenn wir das als wörtliche Offenbarung von Gottes Charakter in wirtschaftlichen Fragen lesen würden, müssten wir folgern, dass Gott zutiefst unfair ist, oder? Er ignoriert grundlegende Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit.
Völlig. Aber auch hier wissen wir, es ist eine bewusste, wirtschaftlich völlig unlogische Übertreibung, um die radikale, unverdiente Natur von Gottes Gnade greifbar zu machen.
Es gibt noch so ein drastisches Beispiel im Skript, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18.
Oh ja, das ist heftig.
Am Ende der Geschichte übergibt der zornige Herr den Knecht, der selbst keine Gnade gezeigt hat, den Folterknechten. Und Jesus schließt das Ganze mit den Worten ab, so wird auch mein himmlischer Vater mit euch tun.
Wenn wir hier nicht literarisch differenzieren, dann landen wir ganz schnell bei einem Gottesbild, das Folter als legitimes Mittel der Bestrafung einschließt.
Aber wir verstehen instinktiv, dass die drastische Konsequenz in der Erzählung die absolute Notwendigkeit der Vergebung unterstreichen soll, nicht Gottes Affinität zur Folter.
Ganz genau.
Persönlicher Favorit unter Waltons Beispielen ist aber das Gleichnis aus Lukas 11, die nächtliche Bitte.
Ah, der klopfende Nachbar.
Richtig. Da liegt jemand im Bett, es klopft mitten in der Nacht an der Tür, weil der Nachbar Brot braucht. Die Figur im Bett, die in der Parallele ja wieder Gott repräsentiert hat, überhaupt keine Lust aufzustehen.
Er ist genervt, widerwillig.
Ja.
Und er wird erst durch das ständige, unverschämte Nörgeln des Nachbarn dazu genötigt, überhaupt nachzugeben. Wenn das ein wörtliches, psychologisches Profil Gottes wäre, hätten wir da einen trägen, desinteressierten Gott vor uns. Einen, den wir so lange nerven müssen, bis er widerwillig unsere Gebete erhört.
Und all diese Beispiele führen uns zu einer wirklich zentralen Erkenntnis, die Walton uns für das Buch Hiob anbietet. Bei keinem einzigen dieser Gleichnisse würden wir das Verhalten der literarischen Figur isolieren, um daraus ein starres Theologiemodell zu basteln. Wir konzentrieren uns auf das, was der Autor mit der Metapher bezweckt.
Richtig. Und genau diese hermeneutische Reife müssen wir laut Walton auf das Buch Hiob anwenden. Das Buch ist ein hochkomplexes Theaterstück. Die spannende Frage ist nicht, was die Figur Gott im luftleeren Raum tut, sondern welche fundamentalen Fragen der Autor durch dieses extreme Szenario aufwirft.
Okay. Wenn wir das akzeptieren, also dass die himmlische Wette und das Leid literarische Werkzeuge zur Isolierung von Variablen sind, genau wie in den Gleichnissen, dann habe ich dennoch ein massives Problem mit dem letzten Akt des Buches.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Welches Problem genau?
Naja, Hiob sitzt in der Asche, er hat entsetzliche Qualen erlitten. Und alles, was er fordert, ist eine Anhörung. Er will seinen Fall vorbringen. Und als Gott schließlich aus dem Sturm antwortet, ignoriert er Hiobs Fragen komplett.
Mhm, ja.
Philosophisches Experiment, du hast mit Bravour bestanden. Stattdessen hält er diese niederschmetternde Standpauke. Warum diese fehlende Empathie am Ende?
Um diese scheinbare Kälte zu verstehen, müssen wir uns das theologische Umfeld ansehen, gegen das das Buch Hiob überhaupt ankämpft. Erinnerst du dich an die Freunde Hiobs?
Ja, die reden ja kapitelweise endlos auf ihn ein.
Genau. Und sie vertreten die damals und oft auch heute noch vorherrschende Meinung. Die sogenannte Vergeltungstheologie.
Die Gleichung ist da ziemlich simpel, oder? Tust du Gutes, segnet dich Gott. Tust du Böses, bestraft er dich.
Exakt. Da Hiob leidet, muss er, so die eiserne Logik der Freunde, zwingend gesündigt haben. Hiob selbst ist allerdings ebenfalls in diesem Denksystem gefangen.
Stimmt, er weiß ja, dass er unschuldig ist.
Und weil er unschuldig ist und trotzdem leidet, folgert er, dass Gott einen Fehler in der Buchführung gemacht haben muss. Er fordert deshalb einen Prozess. Walton nennt das den Versuch der Litigation, also einen Rechtsstreit.
Das ist ein hervorragendes Bild. Hier behandelt Gott im Grunde wie einen strengen Vertragsanwalt. Er sagt, hier sind die Belege für meine guten Taten und laut unserem Vertrag steht mir jetzt Segen zu. Deine Strafmaßnahme ist vertragsbrüchig.
Er will quasi eine offizielle Klageschrift einreichen.
Ja.
Und genau deshalb darf Gott ihm am Ende auf gar keinen Fall die Wette erklären oder sich irgendwie rechtfertigen.
Weil das Hiobs Ansicht bestätigen würde.
Richtig. Hätte Gott gesagt, schau mal, das war wegen dieser Sache mit Satan, dann hätte Gott Hiobs Annahme bestätigt, dass das Universum wie ein strikter juristischer Vertrag funktioniert. Dass der Mensch ein Anrecht darauf hat, jede Aktion Gottes mathematisch nachzurechnen und zu auditieren.
Ah, okay. Gottes Schweigen auf Hiobs spezifische Fragen ist also kein Zeichen von Herzlosigkeit, sondern die völlige Zerschlagung dieses, naja, zu klein geratenen theologischen Systems.
Perfekt zusammengefasst. Wenn Gott Hiob eine Abrechnung präsentiert hätte, hätte er sich den menschlichen Maßstäben von Ursache und Wirkung unterworfen.
Einen ganzen Katalog der unbezähmbaren Natur. Er spricht über den Strauß, der seine Eier im Sand lässt, über das furchterregende Schlachtross und schließlich über diese urzeitlichen Monster, Behemoth und Leviathan.
Mhm, ja.
Warum fährt Gott dieses Arsenal des Chaos auf?
Walton macht hier einen wirklich faszinierenden Kontrast auf. Wenn wir die Psalmen lesen, finden wir oft das Bild eines sehr nahbaren Gottes. Einen Tröster, einen Hirten, bei dem man sich bergen kann.
Den sicheren Hafen, ja.
Wild und völlig unkontrollierbar gezeichnet. Die Präsentation des Leviathans, dieses furchteinflößenden Seeungeheuers, zeigt, die Welt ist komplex, gefährlich und voller Dinge, die weit außerhalb des menschlichen Kontrollbereichs liegen. Aber Gott hat selbst darüber die absolute Souveränität.
Er ist also nicht domestizierbar. Weißt du, das erinnert mich extrem stark an die Beschreibung von Aslan, dem Löwen in C.S. Lewis' Narnia-Büchern.
Oh ja, ein toller Vergleich.
Die Kinder fragen da ja, ob der Löwe sicher ist, und die Antwort lautet, sicher, nein. Aber er ist gut.
Gott lässt sich eben nicht in das Korsett eines braven Vertragsanwalts zwängen, bei dem man oben gute Taten einwirft und unten ein schmerzfreies Leben herausbekommt. Wie so ein Verkaufsautomat. Genau. Und Walton fasst das in dem brillanten englischen Begriff zusammen, dass Gott irreducible ist, also nicht reduzierbar. Wir können seine Gerechtigkeit und sein Handeln nicht auf eine simple mechanische Gleichung herunterbrechen.
Das Universum ist dafür einfach unfassbar vielschichtig.
Ja. Und Gottes Weisheit bei dessen Lenkung übersteigt unsere kognitiven Fähigkeiten bei Weitem. Die Lektion am Ende des Buches ist nicht, dass Gott unnahbar ist oder dass wir vor seiner Macht kapitulieren und im Staub kriechen sollen.
Sondern?
Die Lektion ist eine Einladung zum Vertrauen. Wenn wir erkennen, wie unermesslich komplex Gottes Schöpfung ist, können wir lernen, seiner Weisheit auch dann zu vertrauen, wenn unsere persönliche Lebenserfahrung gerade völlig dunkel und unerklärlich ist.
Wow. Also, was bedeutet diese intensive Reise durch das Skript von Dr. Walton nun für dich, der uns gerade zuhört? Ganz konkret. Wir haben hier einen antiken Text, der auf den ersten Blick echt eine theologische Katastrophe darstellt. Ein wettender, grausamer Gott, der Menschen grundlos quält.
Mhm.
Aber sobald wir aufhören, den Text wie so ein historisches Protokoll zu lesen und anfangen, ihn als das zu lesen, was er ist, nämlich ein hochanspruchsvolles literarisches Meisterwerk der Weisheitsliteratur, dann offenbart sich da eine unglaubliche Tiefe.
Absolut.
Die Kernbotschaft lautet, Gott schuldet uns keine Rechenschaftsberichte. Seine Wege lassen sich nicht in Excel-Tabellen erfassen und Gerechtigkeit ist keine einfache Wenn-Dann-Gleichung.
Und Waltons Analyse ist gleichzeitig auch eine sehr eindringliche Warnung an uns als Leser. Sie zeigt uns, wie gefährlich es ist, Informationen aus den falschen Bereichen eines Textes zu extrahieren.
Was genau meinst du damit?
Naja, wenn wir literarische Konstrukte wie den königlichen Hofstaat im Himmel oder das überzogene Verhalten in einem Gleichnis nehmen und daraus unsere fundamentalen Glaubenssätze formen, dann erschaffen wir uns ein absurdes, verzerrtes Bild der Realität.
Es ist also eine exzellente Schulung für kritisches Denken. Wir müssen bei jeder Art von Lektüre differenzieren. Was ist lediglich das metaphorische Transportmittel und was ist die eigentliche inhaltliche Fracht?
Genau das ist der Punkt.
Und das bringt mich zu einem allerletzten Gedanken, den ich dir heute noch zum Weitergrübeln mitgeben möchte. Etwas, das mich nach der Lektüre dieses Skripts echt nicht mehr losgelassen hat.
Da bin ich gespannt.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das antike Publikum, also die Menschen vor Jahrtausenden, in einer Kultur weit vor unserer wissenschaftlichen Aufklärung, offenbar überhaupt kein Problem damit hatte, diese himmlischen Szenen als Metaphern zu erkennen.
Sie haben das Genre einfach verstanden.
Ja. Sie verstanden instinktiv, dass Hiobs unermessliches Leid ein literarisches Laboratorium war, um das Wesen von Gerechtigkeit zu sezieren. Und da frage ich mich, was sagt das eigentlich über uns moderne Menschen aus?
Gute Frage.
Wir sind ja so wahnsinnig stolz auf unseren Intellekt, auf unsere faktenbasierte Weltsicht und unseren kritischen Verstand. Aber haben wir in unserem ständigen, geradezu zwanghaften Drang, alles immer sofort wörtlich, historisch und faktisch nehmen zu wollen, vielleicht etwas Essentielles verlernt?
Dass wir die tiefere Ebene verpassen.
Genau. Haben wir die Fähigkeit verloren, die tiefere, metaphorische Weisheit in komplexen Geschichten zu erkennen?
sind wir paradoxerweise in all unserer Modernität eigentlich schlechtere Leser geworden, weil wir die Magie und die Mechanik der Metapher nicht mehr verstehen.
Das ist ein starker Gedanke.
Das ist vielleicht die unbequemste Frage, die uns das Buch Hiob heute noch stellt. Und damit verabschieden wir uns. Danke, dass du bei dieser tiefgehenden Analyse dabei warst. Es war intensiv, aber genau dafür nehmen wir uns ja die Zeit. Bis zum nächsten Mal bei The Deep Dive.